Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast mit dabei. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Nico Dragano. Hallo!
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Du hast ja für uns ein erstmal sehr spannendes Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Du kommst oder du bist Professor für medizinische Soziologie am Universitätsklinikum in Düsseldorf und ihr habt dort ein spannendes Projekt, was eben auch ganz, ganz viel mit Arbeitsschutz zu tun hat. Es geht um das Thema digitale Arbeit gesundheitsförderlich gestalten. Und ich glaube, da kann keiner sagen, ja, das betrifft mich nicht, ne? Oder das geht mich gar nichts an, sondern das gilt erstmal für alle und hat eben ganz, ganz viel auch mit dem Thema Gesundheit und Arbeit zu tun. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Ich komme aus der ganz klassischen Arbeitsstressforschung. So habe ich vor vielen Jahren angefangen, 25 Jahren ungefähr. Da haben wir uns damit beschäftigt, ein bisschen genauer zu charakterisieren, was sind es eigentlich für Situationen im Betrieb, in der Arbeit, die Stressreaktionen auslösen. Das waren damals so klassische Dinge, ja, wie hohe Anforderungen, niedrige Kontrolle oder das Gratifikationskrisenmodell von Sigrist. Und das haben wir lange gemacht und uns dann auch mit Prävention beschäftigt im Hinblick auf diese Belastungen. Und mit der Zeit kam immer mehr digitale Technologie dazu, nicht nur an unserem eigenen Arbeitsplatz, sondern überall. Plötzlich war sie das wichtigste Arbeitsmittel. Und man muss ja mittlerweile ganz lange suchen, so wie du es in deiner Anmoderation ja auch angedeutet hast, um jemanden zu finden, der nicht damit arbeitet. Und es war so, dass es immer häufiger in Gesprächen aufkam, in den Betrieben, ja, dass Technologie als Quelle von psychischen Belastungen genannt wurde. Und dann zog das auch in der Literatur an, obwohl das Konzept selber eigentlich schon aus den 80ern stammt. Und so sind wir da reingerutscht, weil das immer wichtiger wurde in der Stressforschung und haben dann zunehmend angefangen, so ab 2016, 17 uns mit dem Thema zu beschäftigen.
Okay. Wenn du das Projekt beschreiben würdest, was umfasst das Projekt alles und wie ist vielleicht auch gerade so der Stand im Projekt? Also, du hast gesagt, 2017 habt ihr grundsätzlich angefangen, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Vielleicht kannst du mal einen Einblick für uns geben, was so dieses Thema digitale Arbeit gesundheitsförderlich gestalten als Projekt alles mit umfasst.
Also, dieses Projekt ist erst nach 2017 gestartet. Das ist eines von verschiedenen Projekten, die wir in diesem Bereich haben. Und die Idee war es, zusammenzutragen, was die Wissenschaft aktuell dazu sagen kann. Wie soll ich in meinem Betrieb digitale Arbeit gestalten, damit keine Belastungen auftreten und im günstigsten Fall sogar die Produktivität steigt und die Leute sich wohlfühlen? Und wir wollten das zusammentragen aus verschiedenen Blickwinkeln. Das haben wir zusammen mit Kollegen aus der Betriebswirtschaft hier an der Uni Düsseldorf gemacht, Stefan Süß und sein Team. Das war sehr spannend. Die hatten den Blick eben aus der Unternehmensführung auf das Thema und wir haben uns ja eher den medizinischen Teil angeschaut. Mhm. Und wir haben verschiedene Dinge getan. Das Wichtigste ist eine ganz große Literaturübersicht. Mhm. Also wir haben ein großes Review gemacht, wie man das nennt, haben also empirische Studien zusammengetragen, systematisch und haben am Ende, wir haben mehrere tausend Studien gesichtet und am Ende 166 in die nähere Betrachtung genommen und analysieren das im Hinblick auf drei wichtige Faktorengruppen. Erstens, welche individuellen Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung von technologieassoziiertem Stress? Alter, Geschlecht, Vorerfahrung, Ausbildung. Erster Block. Zweiter Block ist die Arbeitsorganisation. Wie wird digitale Arbeit im Betrieb organisiert? Und das ist das, was wir jetzt erst primär ausgewertet haben. Und das dritte haben wir noch gar nicht so richtig angefasst. Ist aber auch spannend. Da geht es um die Eigenschaften der Technologie selbst.
Okay.
Also welche Eigenschaften muss eine Technologie haben, eine Anwendung haben, um von den Nutzern eben nicht belastend wahrgenommen zu werden? Ja, wie stabil muss die laufen? Wie muss die Softwareergonomie aussehen? Das ist der dritte Aspekt. Ja, das ist der eine Block. Und der zweite Block, den ich mir angeschaut habe, wir haben in einer anderen Studie eine große Gefährdungsbeurteilung gemacht. Und das aber ein bisschen anders als sonst. Also nicht so mit Standardfragebögen, am Ende hat man einen Wert, sondern das ist eine Hybridabfrage. Die Leute haben also gesagt, ja, die Technik stresst mich. Also jetzt flapsig formuliert, ne?
Ja.
Etwas spezieller gefragt oder ich habe häufig Probleme mit Software oder mit Hardware. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen das bejaht haben, dann konnten die Freitextangaben machen. Und wir haben über 5.500 Interviews und wir haben tausende Einträge und die haben wir mit KI ausgewertet, um mal zu gucken, was löst eigentlich im Detail im Alltag Techno-Stress aus? Weil die klassischen Techno-Stress-Konzepte sind so ein bisschen auf höherer Ebene.
Ja.
Es gibt so ein paar klassische Schemata, ja, was löst Techno-Stress aus? Aber das ist dann sehr allgemein. Ne? So, meine Arbeit verdichtet sich, aber warum genau? Dieser Frage sind wir dann im zweiten Teil nachgegangen. Das ist das, was in diesem Projekt bei der Hans-Böckler-Stiftung drin steckte.
Okay, okay. Jetzt hast du gesagt, so die ersten beiden, die habt ihr auch schon relativ gut ausgewertet, ne? Was sind denn das für individuelle Eigenschaften, die das mit beeinflussen, ob das gesundheitsförderlich ist oder eben auch nicht oder was eben auch man diesen Technostress dann mit beeinflusst? Aber du hast ja einmal gesagt, das erste war, glaube ich, die individuellen Eigenschaften, ne? Und dann eben auch Teil 2 war so diese digitale Organisation in den Unternehmen.
Die hat uns, die Organisation hat uns jetzt zuvorderst interessiert, denn das ist ja auch das Feld, in dem Unternehmen tätig werden können. Ja, auf den verschiedenen Ebenen, also die Verantwortlichen für den Arbeitsschutz.
Ja.
Und wir interpretieren es so, dass digitale Technologie als Quelle psychischer Belastung unbedingt in die Gefährdungsbeurteilung mit rein muss. Und dann muss die Organisation danach ja auch wissen, was kann ich denn tun? Ja, und deswegen haben wir uns erst auf diesen Punkt gestürzt. Die individuellen, die werten wir gerade aus. Das sind da Faktoren wie Alter und Geschlecht. Das ist auch ganz interessant, da sind wir aber noch nicht ganz fertig. Aber es so Klischees, das wussten wir aber schon vorher, die stimmen nicht. Ne? Dass man sagt, Ältere haben viel mehr Probleme als Jüngere. So einfach funktioniert das nicht. Nee,
nee, so also, einfach ist es nicht.
Nein, es ist sogar so, dass Ältere sich in bestimmten Aspekten von Technologie deutlich weniger belasten lassen als Jüngere, weil sie zum Teil eben deutlich erfahrener sind mit Technologie und eben auch die digitale Revolution von Anfang an mitgemacht haben. Mhm. Also ich habe in den 80ern schon an meinem Atari 800 rumgeschraubt und wir kennen das von der Pike auf und wissen, was passiert und wissen, wie die Hardware funktioniert und haben alle Abstürze dieser Welt schon erlebt. Die Jüngeren sind zwar deutlich, sagen wir mal, internetaffiner, Social Media affiner, sind sehr stark in den Anwendungen, aber teils in der Technologie dann doch unsicherer und können technische Probleme dann nicht so gut lösen. Aber die Unterschiede zwischen den Altersgruppen sind gar nicht so groß. Also gerade bei Altersgruppen sind ja immer so viele Klischees unterwegs. Und das ist eigentlich gar nicht so das Kernthema. Auch beim Geschlecht nicht.
Das heißt, das widerlegt ja so ein bisschen, glaube ich, schon so einen Glaubenssatz, der, auch wenn ihr jetzt noch nicht ganz am Ende seid da in dieser Auswertung, ne, aber ich glaube, der Glaubenssatz, dass das schon was mit dem Alter zu tun hat, der ist es auf jeden Fall nicht.
Nein, das ist ein Klischee, das mag, wie das immer so ist. Ne? Es gibt natürlich Fälle, die sich damit schwer tun, die keine Veränderung mehr wollen. Aber das ist eben nicht die Mehrheit. Ne? Und gerade wenn man auf die unterschiedlichen Branchen guckt, zum Beispiel in die Produktion, dann hast du da wirklich super erfahrene, technisch affine MitarbeiterInnen, die dann sich mit 60 auch noch für Technik interessieren, weil sonst wären sie ja nicht in der Industrie oder im Handwerk gelandet. Wir haben Studien im Handwerk gemacht. Ja, das macht richtig Spaß, weil die das sind halt Leute, die sich wirklich mit Technologie beschäftigen und super Ideen hatten. Mhm. Also da kann man sich von den Klischees ein wenig verabschieden.
Okay. Ja. Gibt es, ich weiß nicht, wie weit sind wir da, gibt es einen Unterschied zwischen, du hattest das eben schon angesprochen, zwischen den Geschlechtern auch?
Auch nicht wesentlich. Nee. Also ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist ein Kollege von mir, Christoph Benken, der das gerade alles auswertet. Mhm. Und dann an dem Paper schreibt, den möchte ich jetzt auch nicht mit schrägen Aussagen dazwischen grätschen, aber ich habe das so andere Kontexte auch schon mal nachgeguckt, meines Erachtens. Es gibt kleinere Unterschiede. Zum Beispiel gibt es ja unterschiedliche Formen von technologieassoziierten Stress. Ja, und es gibt die sogenannte Techno-Invasion. Das ist dann, wenn Technologie ins Privatleben diffundiert. Mhm. Das kann positiv sein. Auch ein Aspekt, den man vielleicht auch immer mal wieder aufgreift. Wir kommen aus der Richtung Arbeitsschutz. Das heißt, wir gucken vor allen Dingen auf die negativen Punkte. Wir sehen immer aber wieder auch positive Effekte von gut gemachter Technologie. Ne? Da muss man aber aufpassen. Also wir wollen auf keinen Fall mehr Regulation oder Technik verdammen, im Gegenteil. Aber wir wollen, dass das eben gut gemacht wird. Das ist der Punkt. Und hier bei dieser Techno-Invasion sehen wir teils, dass die Kolleginnen stärker davon betroffen sind. Das bedeutet, weil die halt eben die meiste Care-Arbeit machen, also sich um die Kinder kümmern, um die alten Eltern kümmern. Ja, und zugleich sind sie so erreichbar wie nie zuvor. Und dann will der Chef irgendwas von denen, während sie aber gerade eigentlich die Kinder aus dem Kindergarten abholen müssen, frühzeitig, weil er krank ist. Und das trifft eben Frauen aufgrund dieser ungleichen Verteilung von Care-Arbeit häufiger. Solche Unterschiede sieht man. Dann sieht man häufiger bei Männern, dass so technologische Überlastung auftritt. Aber das liegt zum Teil auch nur daran, dass sie halt eben häufiger in technischen Berufen mit einer hohen Zahl an digitalen Tools arbeiten. Mhm. Ja. Aber auch das nicht so entscheidend.
Ja, okay. Welche, sag mal, Erkenntnisse habt ihr da auch aus einem Review auch bezogen auf die digitale Organisation machen können?
Ja. Also wir haben die Literatur gegliedert und kam am Ende mit 5 Strategien heraus, ja, unter die wir die einzelnen Studien subsumieren konnten. Die erste Strategie ist der Bereich der Weiterbildung. Mhm. Da gibt es eine ganze Reihe Studien zu, die zeigen, dass sowohl allgemeine Weiterbildung in IT, also allgemeine, die Leute fit machen, wie gehe ich mit KI um? Gehe ich mit Office-Anwendungen um? Also global die IT-Kompetenz zu erhöhen, kann effektiv sein, um im konkreten Fall technologieassoziierten Stress zu verringern. Aber auch technikspezifische Einführungen, also wenn man größere Change-Prozesse hat, neue Software einführt, dann ist das hilfreich. Das ist der Bereich der Weiterbildung. Auch wenn es immer mal wieder Studien gab, wo genau das Gegenteil beobachtet wurde. Also wo man gesehen hat, dass nach der Schulung waren die Leute gestresster. Warum das so ist, ist bisher unklar.
Okay.
Das ist Bereich 1, Weiterbildung. Der zweite Bereich, das ist die MitarbeiterInnenbeteiligung. Mhm. Bedeutet, wenn ich eine Technologie anschaffe, dass ich vorher mal mit den Leuten spreche, die sie benutzen. Das scheint sehr effektiv zu sein, um Stress, der danach kommt, zu vermeiden.
Klingt eigentlich total sinnvoll, ne? So auch selbstverständlich eigentlich, aber.
Ja, aber die Erfahrung lehrt, also da brauchen wir jetzt auch keine Studie für, da muss man einfach nur mit Menschen reden. Die Erfahrung lehrt, dass es ganz oft nicht gemacht wird. Ja. Es wird irgendwas angeschafft, dann passt das nicht. Ja, und dann fangen die Leute an, irgendwelche Workarounds zu basteln, verzweifelt und das Programm zu skalieren und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also die Beteiligung schon bei der Anschaffung reduziert den späteren Stress. Die Mitarbeitenden machen sich schon vertraut mit dem System. Es reduziert auch Ängste. Ja, wenn Sie von ganz von Anfang an die Leute einbinden und sagen, okay, wir stellen jetzt um. Und dann sagen alle, na, das können wir nicht mehr arbeiten. Und dann gucken Sie sich das mal zusammen mit den Mitarbeitenden an. Und das ist ein wichtiger Bereich. Das ist Bereich 2. Mhm. Bereich 3 ist der IT-Support. IT-Support ist enorm wichtig. Ist tatsächlich, scheint es eine präventive Maßnahme zu sein, einen guten, schnell verfügbaren und zugewandten Support zu haben. Und man kann sich, glaube ich, auch relativ einfach vorstellen, warum. Weil ja, ein Großteil der technikassoziierten Probleme resultiert eben aus Unzuverlässigkeit. Ja. Und da gibt es auch einen Begriff für, das ist die sogenannte Techno-Unreliability. Ich glaube, da braucht man keine Beispiele bringen, weil jeder von uns heute schon eins erlebt hat. Ja. Ja, die digitale Technik, die wir benutzen, ist notorisch fehleranfällig. Und ein guter Support kann ihr helfen. Genauso wie dann ein nicht vorhandener Support oder ein Support, der nicht zu den Arbeitsabläufen passt. Ich kaufe eine Firma auf der anderen Seite des, ich kaufe eine Maschine auf der anderen Seite des Planeten. Ja, und kaufe aber keinen lokalen Support mit ein, sondern der Support sitzt dann eben auch auf der anderen Seite des Planeten und hat halt andere Arbeitszeiten oder versteht überhaupt gar nicht, was sie ihm erklären. Ja, und das kann dann Stress erleben sogar noch verstärken, wenn ich auf Technologie angewiesen bin, aber hier keinen Support kriege. Mhm. Ja, soll ich einfach weiter die
sehr Punkte gerne, gerne. Ich glaube, wie viel ja. sind das? Hast du gesagt, 5?
Wir sind jetzt bei Punkt 3, es kämen noch 4 und 5.
4 und 5, ja. Warte mal, welche sind das noch?
4 ist soziale Unterstützung, sowohl durch Führungskräfte als auch durch Kolleginnen und Kollegen. Das kann vielfältig sein, aber was wir sehr interessant fanden, es gab einige Untersuchungen, die gezeigt haben, dass wenn man im Betrieb einen sogenannten Peer-Support organisiert, das heißt, dass direkt Kolleginnen und Kollegen sich mit der Technik besonders gut vertraut machen und dann direkt ansprechbar sind, man eben nicht mehr den Weg gehen muss über eine offizielle Hotline oder irgendwelche FAQs und solche Dinge, sondern tatsächlich organisiert, okay, du bist der Pate für dieses Programm und wir haben das jetzt hier im Institut selber mal durchdekliniert für die Umstellung einer Software zur Literaturverwaltung, etwas, was wir tagtäglich brauchen. Und da haben wir einen Kollegen gebeten, dort Pate zu werden. Er hat sich da richtig eingearbeitet, hat Schulungen besucht und ist jetzt einfach für jeden ansprechbar, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass sein Stressniveau jetzt nicht so hoch wird. Aber sowas kann man organisieren oder dass man Foren organisiert, indem man sich technisch niederschwellig austauscht. Das kann das sein, aber eben auch der Aspekt der Führung. Das haben unsere Kollegen aus der BWL genau untersucht. Mhm. Eine mitarbeiterzentrierte Führung, die technologische Probleme ernst nimmt.
Ja, okay.
Also die sagt, das ist wirklich ein Thema für uns. Nicht wir setzen euch Technologie vor, sondern wir überlegen, wie wir das mit euch gemeinsam ins Arbeitssystem einbauen. Und da sind wir auch schon beim Kernfehler. Mhm. Ja, also wie entsteht Technostress? Es wird einfach eine Technologie genommen und ins Rennen geschmissen. Mhm. Aber sie wird nicht ins Arbeitssystem eingebunden, einschließlich einer Gefährdungsbeurteilung vorab. Dass man sich mal überlegt, was bedeutet das eigentlich? Und dann alle denken hier, die Leute wissen ja schon, wie man mit Mail umgeht.
Ja, das ist, glaube ich, in vielen Gefährdungsbeurteilungen noch nicht Bestandteil heute, ne?
Nein.
Also Gefährdungsfaktor Technostress ist noch nicht drin, ne? Als Standard.
Nee, ist es nicht. Das muss da rein. Also das muss da rein, weil auch wenn Sie jetzt argumentieren, ja okay, wir nutzen eigentlich nur die klassischen Office-Anwendungen, E-Mail und Social Media. Das sind aber teils die Hauptquellen von Belastungen. Mhm.
Ja,
das stimmt. Zu viele Mails und etc. Und da kommen wir gleich beim letzten Punkt noch drauf, bei den betrieblichen Regelungen, dass man das regeln sollte. Also eine soziale Unterstützung und ein fehlertolerantes Umfeld scheinen Ansatzpunkte zu sein. Und das, wie gesagt, das sind ja alles organisatorische Maßnahmen, die man umsetzen kann. Das ist ja auch null Hexenwerk, ne?
Das stimmt.
Und
was sind, ja, Entschuldigung, sag doch kurz.
Ich wäre jetzt bei Punkt 5 gewesen, aber...
Ja, dann sag mal Punkt 5. Dann machen wir die Liste einmal zu. Ja, okay.
Da geht es um Regeln, dass man den Umgang mit Technologie regelt. Ich hatte eben das Beispiel der Techno-Invasion, also der ständigen Erreichbarkeit, so wird es ja auf Deutsch häufig bezeichnet. Warum nicht Regeln dazu erlassen, bis wann man erreichbar sein muss, welche Zeiten für eine Antwort tolerabel sind, und wenn man das tut in einfachen betrieblichen Regelungen, SOPs, Vereinbarungen zur Kommunikationskultur, hat das Vorteile. Oder Vorgaben zum Umgang mit Mails. Es gibt schöne Studien, die zeigen, dass das ständige Aufklappen von Mails ist halt für die Produktivität und für die Konzentration schlimm. Ja, das ist eine ständige Unterbrechung, und wir wissen ja, dass wir nicht multitaskingfähig sind, sondern wir arbeiten sequenziell. Und wenn ständig also Benachrichtigungen kommen, dann kann das über den Arbeitstag hinaus ein enorm belastender Faktor sein. Und wenn man zum Beispiel Strategien vorgibt, Mails werden nur dreimal am Tag beantwortet, wir erwarten über Mail auch keine sofortige Antwort. Wenn irgendwas sofort passieren muss, dann gehen wir ins Büro nebenan oder benutzen entsprechende andere Programme. Und diese Regelungen sind, so legt es die Literatur nahe, sind tatsächlich geeignet, um Stressbelastung zu reduzieren. Also ich habe jetzt nur wenige Beispiele, das kann man noch weiter untergliedern, aber geht vielleicht zu weit.
Ja, das, ich finde das total spannend, weil das, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja keine Raketenwissenschaft eigentlich, ne? Und viele der Dinge sind irgendwie mit gesundem Menschenverstand herleitbar und, glaube ich, dennoch ganz, ganz oft einfach nicht in den Unternehmen, auch in der Anwendung, wenn es darum geht, IT vielleicht auch handhabbar zu machen, ne?
Ja.
Was sind denn auch die Gesundheitsrisiken, physisch und psychisch, die sich daraus ergeben, ne, aus dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, wenn das eben auch nicht Umsetzung und Anwendung findet? Und ich glaube, das ist der Großteil heute in den meisten Unternehmen, ne, die sich eben mit dem Thema auch Gefährdungsbeurteilung, Technostress, wo das heute noch keine Anwendung noch findet.
Ja, so ist das. Und das Risiko, dass sie sich einfangen, ist das aller Stressbelastungen, also die klassischen stressassoziierten Erkrankungen. Im Zusammenhang mit technologieassoziiertem Stress, weil es ein relativ neues Thema ist, gibt es jetzt noch nicht so viele Langzeitstudien, die benötigen wir eigentlich, um kausale Richtungen feststellen zu können, aber ein paar gibt es schon, und das sind die Klassiker, depressive Störungen bis hin zu klinischen Depressionen, Angststörungen. Und ich denke, jetzt werden zunehmend auch Studien kommen, die physiologischen Folgen betrachten, weil Stress greift halt eben stark ins Herz-Kreislauf-System ein. Und wir haben für andere Formen von Arbeitsstress in großen, longitudinalen Langzeitstudien mehrfach nachweisen können, dass sich zum Beispiel das Infarktrisiko erhöht, wenn Beschäftigte chronischen Stress haben. Das können wir auch biologisch sehr gut herleiten. Und diese Studien haben wir für Technostress jetzt noch nicht, Langzeitstudien zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber es würde mich sehr wundern, wenn das bei Technostress anders wäre als bei anderen Formen von Stress. Ja, also sie fangen sich die ganze Palette der stressassoziierten Erkrankungen ein, viele psychische Krankheiten auf körperlicher Seite, eben Herz-Kreislauf-Krankheiten, Stoffwechselkrankheiten, aber auch muskuloskeletale Beschwerden werden durch Stress verstärkt. Das ist ja auch Common Sense, und das ist bei Technostress vermutlich nicht anders.
Ja. Jetzt fällt mir dazu vielleicht nochmal eine ergänzende Frage mit ein. Wie ist es denn? Also grundsätzlich ist ja jetzt Technologie nichts nur, was am Arbeitsplatz stattfindet, sondern Technologie haben wir ja auch genauso zu Hause. Inwiefern lässt sich das lässt sich das verbessern, wenn wir am Arbeitsplatz verbessern, hinsichtlich auch der Auswirkungen, wenn natürlich vielleicht zu Hause keiner sagt, du, jetzt guckst du aber nur dreimal am Tag in deine Mails, ne? Ich sage jetzt über, ein bisschen überspitzt formuliert. Wie ist das? Wie können wir damit umgehen? Kann man das voneinander abgrenzen? Kann man auf der Arbeit etwas dafür tun, dass eben das auch privat besser wird? Weil da haben wir natürlich nicht die Maßgabe der Regel. Wie ist das aus deiner Perspektive?
Es ist ja eine alte Argumentation, dass wir wissen ja, dass der Arbeitsplatz ein zentraler Ort für Prävention insgesamt ist, nicht nur für arbeitsbezogene präventive Maßnahmen. Denn wir erreichen am Arbeitsplatz jeden Tag fast die Hälfte der Bevölkerung. So. Bitte auf die Zahl nicht festlegen. Muss nicht in den, muss jetzt nicht in den Faktencheck. Aber sagen wir mal, echt eine Menge Leute.
Ja.
Und dort kann man eben eine Prävention betreiben, die darüber hinausgeht. Und bei Technologie sehe ich da ein großes Potenzial. Gerade weil so viele Arbeitsplätze mittlerweile hochgradig digitalisiert ist, wenn wir den Beschäftigten hier Wissen, Strategien, Taktiken mitgeben könnten, ja, dann können sie die auch privat anwenden, gar keine Frage. Es gibt jetzt nicht so viele Studien, die den Mix betrachtet haben. Es gibt so ein paar Studien, die sich angeschaut haben, nutzen die Leute zum Beispiel privat Social Media während der Arbeit und welche Folgen hat das? Ist halt ein Killer für die Produktivität.
Das ist jetzt auch keiner überrascht.
Nee, da ist gar keiner überrascht.
Aber das ist schon, wir haben das jetzt bei einem Kunden auch, das ist ja schon eine wichtige Frage, weil es gibt ja besonders kritische Bereiche, wie zum Beispiel eine Leitstelle, ne, ein Messstand, wo ich, wenn ich aufs Handy gucke und ich sehe die rote Lampe nicht, dann habe ich ein Problem, ne, wo dann auch einfach ein klares Verbot ausgesprochen werden muss, weil die Aufmerksamkeit unbedingt erforderlich sein muss, damit ich auch im Überblick habe, dass hier alles sauber und richtig funktioniert.
Ja, absolut. Gerade Social Media ist kompromittiert die Produktivität und Aufmerksamkeit enorm. Ja, und das ist ein Problem, das weit über den betrieblichen Kontext hinausgeht, schon Kinder und Jugendliche betrifft. Wir sehen, dass exzessiver Medienkonsum bei kleinen Kindern wirklich Folgen hat. Das sind Kolleginnen, das ist ein ganz anderes Forschungsfeld dann, ne? Aber die sehen bei den Schuleingangsuntersuchungen, dass Kinder, die schon als 4-5-Jährige an den Mobiltelefonen hängen, ja, die haben eine schlechtere Motorik, die haben eine schlechtere Sprachentwicklung. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und das sehen wir klar auch im Betrieb. Mhm. Es gibt auch Studien, die Zusammenhänge zwischen der Nutzung von Smartphone, WhatsApp, Signal, was auch immer sie nutzen und Unfällen, ja, zum Beispiel in der Transportbranche betrachten. Ja, wir wissen, dass bei vielen Verkehrsunfällen mittlerweile das Smartphone eine Rolle spielt.
Ja.
Es gibt ein paar Untersuchungen, die das eben auch für professionell fahrende Menschen, halt LKW-Fahrer, Taxifahrer etc. untersucht haben. Also da so eine Technologie kann da wirklich unmittelbar gefährlich werden.
Beim Autofahren auf jeden Fall auch. Ne? Ich glaube, das kennt jeder, auch aus der eigenen Erfahrung, ne, dass man doch mal eben, Mensch, da pinnt was, ne? Und der Reflex, es ist ja immer dieser Reflex, ne, alle paar Minuten oder Stunden oder wenn was bimmelt, dann drauf zu schauen, ne? Und da reflexartig dem, nicht dem Reflex zu folgen, sondern auf der Straße zu bleiben. Und das Gleiche ergibt sich, glaube ich, dann auch an vielen wirklich auch kritischen Arbeitsplätzen, ne? Sei es Staplerfahren, sei es in Leitständen, sei es da, definitiv, wo ich wirklich auch aufmerksam sein muss.
Im klinischen Bereich.
Das ist auch wichtig. Ja, wenn ich da abgelenkt bin, ja, auch ein Problem. Nicht nur für mich selber.
Nein, definitiv. Also sind andere, aber wenn Sie als LKW-Fahrer abgelenkt sind, dann ist das eine Gefahr für alle möglichen Leute.
Ja, stimmt.
Ja, und da muss man eben, und wir wissen ja, dass es wie immer bei der Prävention von Verhalten, was eine Suchtkomponente hat bei Social Media, wir hängen da ja alle am Fliegenfänger, ohne das jetzt vertiefen zu wollen. Da wäre der Arbeitsplatz ein ganz guter Ort, weil wir haben ja schon Strukturen, das ist ja eine Variante von etwas, das wir eigentlich schon ganz gut kennen, nämlich psychischer Belastung, Aber auch, wie gerade besprochen, auch ergonomische Fragen. Also es ist ja alles nicht völlig neu. Und wir haben Ideen und Systeme, wenn wir die breit ausrollen, könnten wir, glaube ich, auch positive Effekte insgesamt erzielen. Ja, also da hat, glaube ich, der Arbeitsschutz und die Prävention im Betrieb eine wichtige Aufgabe.
Ja, das glaube ich auch. Jetzt haben wir ja nicht nur das Handy, sondern teilweise eben auch nochmal zusätzliche Wearables wie eine Uhr, eine Smartwatch, wo eben auch nochmal Daten zusätzlich mit draufkommen. Spielt das auch eine Rolle? Kann das, weil da geht es ja eigentlich um Gesundheit, ne? An vielen Stellen. Ich glaube, mittlerweile auch so Ringe, ne? Ich habe jetzt keine, wo auch so Gesundheitsdaten getrackt und übermittelt werden. Ist das was, womit wir auch über auch, es sind ja auch Technologien, worüber wir auch Gesundheit fördern können oder haben diese Anwendungen einen zusätzlichen Stressfaktor oft?
Erstens kommt hier die Frage des Datenschutzes auf. Wenn Sie es für die betriebliche Prävention einsetzen, dann ist das per se in der Regel heikel. Ja, also die Daten müssen bei den Beschäftigten verbleiben. Also da gibt es ja breite Debatten darüber. Überwachung von Gesundheitsmarkern, die darf es, glaube ich, nach deutschem Recht überhaupt gar nicht geben. Trotz allem kann man diese Technologien einsetzen, ja, durchaus. Es gibt auch Untersuchungen zu Wearables, die ja ganz gut können, ist zum Beispiel Biofeedback. Es gibt eine Studie, die ich sehr interessant finde. Da haben die eine Schulung zum Umgang mit Stressbelastung angeboten, die aber gekoppelt mit einem Wearable, der eben sich gemeldet hat, wenn die Herzfrequenz hochging und der Blutdruck während der Arbeit. Das heißt, gerade wenn ich unter sehr hohem Druck stehe, bekomme ich das ja oft gar nicht mit, was gerade in meinem Körper passiert. Ja, weil ich mich da gar nicht drauf konzentrieren kann. Ich muss jetzt ganz hektisch was fertig machen. Ja. Und Biofeedback bedeutet, dass die Anwendung, die Device mir sagt, okay, stopp, du bist jetzt in deiner Schleife. Und das war dann der Auslöser, die psychologischen Techniken, die gelernt hatten, anzuwenden. Und das war erfolgreich. Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel, dass erstens datenschutzrechtlich unbedenklich ist, weil das Feedback ging ja nur an mich, also es wurden keine Daten aufgezeichnet. Und hier sehe ich ein hohes Potenzial. Ja, so als Frühwarn, aber es ersetzt natürlich nie und niemals in irgendeiner Weise organisatorische Maßnahmen, die bei psychischen Belastungen das A und O sind.
Ja.
Und der Anwendungsbereich ist halt eben dann in der Regel in der Verhaltensprävention mit den bekannten Begrenzungen, die das hat. Aber es gibt gute Beispiele, dass es funktioniert. Dann Apps, ne?
Ja. Also, aber nutzt du solche Anwendungen?
Nein.
Ich habe persönlich zum Beispiel nutze ich sowas auch nicht. Ich habe damit auch keine privaten Erfahrungen. Ich habe weder irgendwie eine Smartphone noch irgendwie so ein Ring oder eben auch Gesundheits-Apps auf meinem Handy. Aber es hätte ja sein können, dass du das auch noch mit der Brille und mit privater Brille.
Nein, also, ich nutze das nicht. Ich möchte ungern, dass meine Gesundheitsdaten bei großen amerikanischen Konzernen landen, und jetzt Namen zu nennen. Gerade angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen in diesem Bereich nicht, aber ich kenne ganz viele, die das nutzen. Und das ist auch so ein bisschen was persönliche Neigung. Also manche Leute lieben das, sich selber zu überwachen und finden das ganz toll, aber für den betrieblichen Bereich kann das eigentlich immer nur eine Option sein. Es muss freiwillig sein. Weil sonst erzeugen sie Reaktanz, ne? Also wenn die Leute wissen, dass sie überwacht werden, was machen Leute dann? Sie umgehen die Überwachung. Das war schon immer so.
Ja.
Und ich denke, es ist eine gute Option, wenn man ein gutes Programm hat und sagt, okay, wir kombinieren das. Ja, wir versuchen, Stressspitzen zu vermeiden, aber wir können es nicht immer. Aber ihr seht, der Betrieb kümmert sich. Plus, wir bieten euch Programme, die, wenn ihr wollt, könnt ihr das Wearable nehmen. Wenn ihr es nicht wollt, könnt ihr es nicht nehmen. Das wären, glaube ich, Methoden, die funktionieren könnten. Und dann kann man das Potenzial der digitalen Technik auch schärfen. Gleiches gilt für KI.
Ja. Ja, du hast schon recht, das hat auch ein bisschen was mit persönlicher Neigung zu tun, ne? Ob man das sowas macht oder eben auch nicht macht, ne?
Ja.
Was würdest du den Unternehmen oder den Führungskräften empfehlen? Du hattest gerade am Anfang auch schon einige Elemente genannt, ne, die organisatorisch umgesetzt werden können, um einfach eine Reduzierung auch dieses Technostress herbeizuführen. Was wäre oder ist aus deiner Sicht so die ersten Schritte, wenn man bisher noch nichts gemacht hat, die man dann gehen kann, um sich mit diesem Thema grundsätzlich überhaupt auseinanderzusetzen, um da vielleicht mal eine erste Wirkung auch zu haben?
Ja. Punkt 1 ist, man sollte sich ein bisschen schlau machen. Wir haben jetzt zum Teil sehr stark vereinfacht, aber man kann, wenn man sich mal ein, zwei Stunden mit dem Thema Technostress beschäftigt, glaube ich, erkennt man ganz gut, wo die Probleme liegen können. Es gibt mittlerweile Schulungen dazu. Ich bin selber in 2 Wochen in Berlin auf so einer Schulung. Man kann sich oder Expertise ins Haus holen und sich kurz damit beschäftigen, was sind klassische Auslöser, was sind Problembereiche. Und das muss auch kein Riesenaufwand sein und es dann schlicht in die bestehenden Systeme zu integrieren, die Gefährdungsbeurteilung. Es gibt, also ich bin selber jetzt nicht so super überzeugt von den Tools, die es im Moment gibt für die Gefährdungsbeurteilung. Es gibt lange Fragebögen, Technostress-Fragebögen mit vielen, vielen Items. Da kommt man aber nicht wirklich an die Ursachen. Wir haben so Kurzfragebögen, habe ich ja eben schon mal geschildert, mit Indikatorfragen. Und wenn die Leute auf die Indikatorfrage antworten, ja, die Technik geht mir auf die Nerven, dann erfassen wir die Gründe, sodass dann die Leute, die Prävention im Betrieb haben, direkt sehen, oh, guck mal hier, das ist die neue Software zum Wissensmanagement. Ja, die sprechen die alle an, also weiß ich sofort, wo ich interveniere. Also es gibt technologieorientierte Systeme für die Erfassung von Belastungen und der Gefährdungsbeurteilung, wenn ich als Betrieb gerade anfange, nehme ich irgendwas, was meine BG mir gibt. Das macht ja auch oft, das macht ja totalen Sinn. Und vor allen Dingen sollten, was ich glaube, was nicht funktioniert, ist, wenn man den Unternehmen immer sagt, ihr müsst Gefährdungsbeurteilung so machen, wie wir das jetzt in der universitären Forschung tun würden, mit dem dicken Handbuch, der Gesundheitsförderung hinter mir und dem besten psychometrischen Instrument. Sondern wenn man ein bisschen was über Technostress, also jetzt meine persönliche Meinung, da werden mich bestimmt manche, es gibt Kollegen, die widersprechen würden, ne? Da mache ich meine eigene Frage. Ja, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Leute alle nach Dienstschluss noch arbeiten und mir um 12 Uhr nachts Mails schicken. Ja, dann vielleicht denke ich mir eine eigene Frage aus. Eigentlich fast schon egal. Hauptsache, man nimmt das Thema mit auf die Agenda. Und technologieinduzierter Stress ist das absolute Top-Thema. Wir sehen, dass Technologie mittlerweile eine der Hauptquellen von Stress geworden ist.
Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die noch nicht so richtig verbreitet auch, also überall verbreitet und überall angekommen ist. Dass das ein Thema ist, was wirklich, wirklich wichtig ist, dass man sich anschauen muss. Ne?
Ja.
Ja, zur Gesundheitsförderung. Nicht nur aus Arbeitsschutzaspekten, sondern eben auch zur Gesundheitsförderung. Ja, spannend, spannend. Du hattest eben diesen Fragebogen auch angesprochen. Ist der frei verfügbar oder habt ihr den nur intern?
Nein, der ist, aber ich möchte ihn jetzt gar nicht bewerben, weil das so dafür ist er gar nicht gedacht, aber der ist frei verfügbar, kann abgefragt werden, der ist validiert worden von meinem Kollegen Matthias Diebig, Arbeits- und Organisationspsychologe, zusammen mit Peter Angerer, unserem geschätzten Arbeitsmediziner hier vor Ort. Und das ist publiziert und das sind kurze Indikatorfragen, 6 Stück. Und das System selber, weiß ich gar nicht, ob das noch überhaupt noch gerade noch oben ist, aber das ist verfügbar, ja.
Kann man sich, wenn man sich darüber informieren möchte, ne, auch über die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, wie kann man das am besten machen? Habt ihr da irgendwie einen Kanal oder Publikationen, auf die man besonders, ja, die man besonders lesen könnte?
Ja, man findet unsere Publikationen und wir haben ja auch Praxispublikationen. Jetzt gerade ist zum Beispiel was in der Guten Arbeit erschienen. Kurzfassung, alles über unsere Website. Ansonsten gibt es ja auch noch viele andere Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen, was ich ganz, ganz gut finde. Auch wenn auch vielleicht für Betriebe, weil es jetzt nicht so ganz nicht so strikt wissenschaftlich wie wir, wie systematisches Review, wir versuchen, wir sind ja Grundlagenforscher. Es gibt ein schönes Buch von Anita Tisch und Kollegin aus der Bauer zu dem Thema.
Schon Podcast, ja.
Und das habe ich zwar auch hinter mir stehen, aber ich habe keine Brille auf, also kann ich es nicht lesen.
Ich habe die Brille auf, aber es ist zu weit weg.
Ja, das ist aber alles gut zu finden. Also es gibt auch die Bauer, also die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, hat ja verschiedene Ressourcen auf ihrer Website, darunter auch zu Technologie und psychischen Belastungen. Ja, also diese Ressourcen zu finden, ist relativ simpel. Und ich denke mal, die allermeisten setzen mittlerweile irgendeine Form von KI ein. Und die, gerade weil sehr, sehr viel dieser Literatur, auch in Journalen erscheint, die technikaffin sind, die Open Access Politiken haben, da kann man sich da auch von der KI ein bisschen briefen lassen.
Ja, okay. Sehr, sehr schön. Was habt ihr noch geplant für die nächsten Jahre? Ich nehme mal an, auch das Thema, also weiter an den Themen noch. Das Thema der Eigenschaft der Technologie hattet ihr noch, ja, ne? Habt ihr noch als offenen Punkt, den es auch noch
total
auszuwerten gilt?
Das interessiert mich sehr. Denn ich glaube, dass von Seiten der Softwareentwicklung das Thema praktisch gar nicht so richtig auf dem Schirm ist. Im Gegenteil, wenn man sich teilweise anguckt, wie Software entwickelt wird, im Inkrementellen, da wird schon mal was rausgehauen, was nicht so richtig funktioniert, und dann sind die User diejenigen, die die Fehler finden. Das mag vielleicht kostensparend, ist aber im Sinne von belastungsarmer Technologie keine so gute Idee. Und sich hier nochmal so anzuschauen, wie kann man eigentlich so wirklich gesunde Software, klingt jetzt irgendwie komisch. Also das, halt, das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, das ist jetzt nichts, was. Aber gesunde Softwareentwicklung forcieren, das interessiert uns sehr, weil es eben auch etwas ist, was, sagen wir mal, das wäre dann, da brauchen wir keine große Prävention in den Betrieben drumherum bauen. Ne? Ich verstehe auch, dass man, wenn man keine Psychologin ist, und einen Laden leitet, dass es gar nicht so einfach ist, sich mit dem Thema Psyche und Arbeit zu beschäftigen. Das ist ja klar. Wenn aber schon die Arbeitsmittel so designt sind, dass sie belastungsarm sind, haben wir, glaube ich, das wäre ein großer Vorteil.
Ja, das stimmt. Ja, sehr cool. Ich glaube, da stehen uns noch einige spannende Themen bevor. Mit hoffentlich Unterstützung von eurer Seite, die gut aufzuarbeiten, gut zu transportieren und da eben auch wirklich systematische Erkenntnisse, ne, aus den Reviews herauszunehmen. Vielen, vielen Dank für den Einblick in dieses spannende Thema. Betrifft uns alle. Noch nach der Podcast-Folge noch mal mehr, glaube ich, in der Erkenntnis und im Bewusstsein aller als davor. Und deshalb macht auf jeden Fall weiter. Ich bin gespannt, ob wir da noch mal zusammenkommen und auch noch mal über den weiteren aktuellen Stand dann sprechen können.
Ja, das würde mich freuen. Danke fürs Gespräch.
Ja, danke schön, dass du da warst, und euch weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg. Danke.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.